was ich lieb, was ich hab, was ich lieb, was ich hab.
Ich bin todkrank und trotzdem bin ich hier und das liegt daran, weil ich diese Runde so gerne mag und weil sie ein bisschen wie quasi Erholung und Therapie ist in dieser harten, rauen Welt, in der man da draußen unterwegs ist. Dieser Achterbahn, dieser Autobahn, der sich heute Hip-Hop nennt, da ist es gut, ab und zu mal rechts rauszufahren auf dem Rastplatz und mit Emma und Bass beim Kaltgetränk oder einem warmen Getränk, bei meiner Stimme her wahrscheinlich eher, mal ein bisschen über das zu philosophieren, was wirklich wichtig ist. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Hallo.
Hallo.
Hi Nico, hi Leute da draußen.
Ja, geht's euch denn gut soweit? Also ich hatte ein bisschen Osterpause, ich habe ein bisschen Ruhe gemacht. Das heißt, ich hatte auch einen, aber ihr wisst, jede Woche oder alle zwei Wochen möchte ich wissen, was waren denn so eure Hip-Hop-Momente in den letzten zwei Wochen? Bass, was war deiner?
Ich habe mal wieder meinen eigentlich geplanten Hip-Hop-Moment nicht verpennt, aber dann doch nicht wahrgenommen tatsächlich. Es war
Kein
über
Bock
Ostern.
Gehabt.
Nee, Bock schon. Ich bin gerade dabei, es fiel bei mir so ein bisschen Home-Studio so umzubauen. Das ist so in nächster Zeit auch eher so mit neuen Geräten und Verkabeln und dies. Und freue mich darauf, so nicht so ein Restart, sondern einfach so ein bisschen Motivation mit Equipment, wie es viele andere Leute auch haben, da ein bisschen umzustellen. Das ist zurzeit so mein kleiner eigentlicher Hip-Hop-Moment, den ich jeden Tag so lebe und freue mich drauf. Das ist dann für mich hoffentlich so ein Motivationsschub, um an einige Dinge anders ranzukommen. Gehen. Aber da hat mich das dann so, obwohl ich es dann selber noch geteilt habe auf Facebook und hatte ich mich irgendwie drauf gefreut, im Stellwerk, da muss ich mich mal schlau machen, war die Riveree mit DJ Lala, ne, glaube ich, amerikanische Rapperin, war im Stellwerk zu Gast. Ich habe noch nicht mit vielen Leuten so richtig geschnackt, aber ich glaube, da habe ich einen coolen Hip-Hop-Moment verpasst mal wieder.
Ja, das ist auch
schade,
ein Hip-Hop-Moment,
schade.
Den Hip-Hop-Moment nicht mitzunehmen. Emma, hast du Dues gepaid?
Letzten zwei Wochen ein bisschen weniger, aber einen hatte ich tatsächlich dabei. Ich war auf dem Tour-Konzert in Berlin, auf das ich mich sehr, sehr lange gefreut habe, weil ich großer Tour-Fan bin und da ja sehr lange kein Album kam oder keine neue Musik von ihm kam, bis eben jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen kam auch das Album raus oder vor drei Wochen das neue Album Eden. Und ich war sehr begeistert mal wieder. Tour wirklich einer der krassesten Live-Acts und generell Künstler, die wir hier im deutschen Rap haben. Und ja, es war eine sehr, sehr, sehr schöne Show. Er hat krass abgeliefert. Und das war einfach mal wieder so ein bisschen ein Hip-Hop- und toller Musik-Moment einfach da in Berlin. Es war sehr schön. Und diese Woche stehen bei mir noch zwei Sachen an. Also wenn das draußen ist, dann war ich schon auf zwei Lance Butters Konzerten diese Woche.
Zwei.
Ja, ich gehe diese vielleicht sogar noch auf drei. Ich überlege es mir noch, ob ich am Donnerstag noch in Hamburg hingehe. Aber
Alter,
vielleicht
drehst
ist das
durch. Du
vielleicht
drehst
ist das ein bisschen viel Lance Butters dann.
Dann aber zwei hast du ja schon gesehen. Nee,
wenn die Folge draußen ist, dann
sind
ich
wir gespannt. Ich bin gespannt, was du dann sagst, ob das so ziemlich alles identisch oder wie viele Unterschiede man so hört von Show zu Show oder Playlist vielleicht.
Ich bin gespannt, ob ich danach vielleicht doch anfange zu kiffen, nachdem es ja jetzt auch legal ist. Und wenn man sich dann zweimal oder dreimal Lance Butters innerhalb von einer Woche gibt, vielleicht färbt das da ein bisschen ab. Vielleicht zelebriere ich dann jetzt auch den 1. April, wo es hieß Legalize It.
Ist das auch ein Hip-Hop-Moment jetzt so?
Ja,
wir werden jetzt alle zu Cannabis-Bauern oder so, irgend sowas? Durch das Legalize?
Auf eine gewisse
Also so viel Kiffer,
schon.
So viel Kiffer-Raps oder so viel wie das Kiffen oder das Cannabis-Rauchen in den Songs vorkommt, ist es ja.
Ich wollte gerade sagen, gehört Cannabis
irgendwie
für
doch
euch
dazu,
zu Hip-Hop?
So. Nee, nicht zwingend.
Nee,
so, ne?
für mich nicht wirklich.
Also ob Kiffen oder der Cannabiskonsumer, wie auch immer, gehört ja überall dazu. Das weiß ich nicht, wer das Recht für sich in Anspruch nimmt. Guck mal, das gehört mehr als alles.
Eigentlich Reggae.
Als zu welcher Kultur es auch am meisten gehört. Dann eher zur Hippie-Kultur, also zur Rockmusik oder was auch immer, zur Goa-Musik oder was auch immer. Also da kann sich vielleicht eher Hip-Hop hinten anstellen.
Ich finde... Da geht's nämlich schon los. Ich habe meinen
das,
Husten.
Da geht's schon los. Hier direkt einen vorher noch durchgezogen, nämlich, ne?
Hier. Ja, genau. Aber ich habe da nie so wirklich den größten Bezug zu gehabt. Werde ihn, glaube ich, auch nicht mehr haben und finde auch den ganzen Prozess dahinter so ein bisschen komisch, weil das alles so schnell gehen sollte. Deswegen muss man mal das Ganze inhaltlich beobachten. Ich weiß aber, dass es natürlich wieder eine große Zelebrierung geben wird dessen. Habe aber auch schon wieder ein bisschen... Also 420 hat ja insofern einen Vorteil, weil damit ja ein anderer Schmutztag so ein bisschen überdeckt wird. Aber die Glorifizierung des Ganzen ist mir auch in meiner ganzen Zeit als Teil dieser Kultur nie so ganz nahe gekommen. Vor allen Dingen, weil es ja auch, weil die Jungs damals, mit denen ich unterwegs war, quasi nur gekifft haben, hat es ja meine Rap-Karriere quasi verhindert. Ne? Das muss ich auch an der Stelle auch immer wieder betonen.
Das Gras war schuld.
Ja, das war nicht mein Hip-Hop-Moment, die Legalisierung. Mein Hip-Hop-Moment, oh, jetzt bin ich hier noch da. Ja, mein Hip-Hop-Moment war was ganz anderes. Und das hat mit Social Media zu tun, denn ich habe eigentlich eine ruhige Woche gemacht und ich habe eigentlich nicht so viel damit zu tun gehabt. Aber ich habe meinen Algorithmus offensichtlich auf Instagram gut vorbereitet. Und so habe ich gestern Nacht, nachdem ich länger noch gearbeitet habe, dann im Bett gelegen, bin ich so in zwei, drei Rabbit Holes gefallen. Ich fasse es mal so zusammen, sowohl ganz junges Mädchen, ich glaube 9 Jahre alt, aus Australien mit ihrem Vater und auch eine Mutter mit ihrem, also in den bestimmt 40ern, mit ihrem Teenager-Sohn. So. Und ein Remixer, der so bestimmte Musikstile mit Hip-Hop-Songs gemixt hat. Diese drei Accounts haben mich so auseinandergenommen, weil ich A, der kleinen 9-Jährigen dabei zugeguckt habe, wie sie Rapper's Delight durchgerappt hat, unter anderem, und Criss Cross und was auch immer. Und es war einfach mein Herz ist aufgegangen, dem Papa dabei zuzugucken, wie er gemerkt hat, ja, ich habe hier erziehungstechnisch das im Griff behalten.
Alles richtig gemacht.
Genau, die Mutter, die einen Partybanger der 90er und Nuller nach dem anderen auf dem Weg zur Schule ihrem Sohn vorgerappt hat, der dadurch quasi immer mehr sich quasi inhaltlich von seiner Mutter entfernt hat. Alles so cringige Dinge verstehe ich schon, aber natürlich auch viral massive Bomben von den Reichweiten und so. Und da wäre ich voll drin verloren gewesen, weil es einfach so schön war, weil es so außen war. Und dann aber das Nerdige, das Zusammenmixen von Beats aus anderen Genres und dann Raps, Texte drüber. Bis ich dann, und das war mein eigentlicher Hip-Hop-Moment, oder das ist die Essenz davon, ihr müsst euch vorstellen, nachts um 1:30 ich liege im Bett, hab das alles soweit durchgespielt, sollte schon längst pennen und auf einmal kommt Everything Remains Raw von Busta Rhymes. Und wer diesen Song kennt und wer diesen Beat kennt, der weiß, was ich da in der Sekunde gefühlt habe. Und das war mein Hip-Hop-Moment, an dem ich unheimlich viel Freude gehabt habe. Ja, ehrlicherweise hat es dann noch ein bisschen gedauert. So. Und das alles habe ich am 1. April gemacht. Ein Tag, den ich absolut sinnlos finde, in Bezug darauf, dass es da draußen Menschen gibt, die tatsächlich der Meinung sind, dass es witzig ist, einfach an diesem Tag besonders witzige Dinge zu machen, damit alle drauf reinfallen und man sich auf die Schenkel klopfen kann. Ist euch das passiert?
Mir ist es, glaube ich, ähnlich wie Base, sind wir beide auf was Ähnliches reingefallen. Ich bin hier in einen Themenpool gegangen und habe da so eine App gefunden, die Base hier reingestellt hat. Und ich dachte mir so, ey krass, das sieht so cool aus. Das ist quasi wie so, erinnert ein bisschen an so Subway Surfer, hat mir so ein bisschen den Vibe gegeben. Und die App hieß Spotter King. Da sollte es darum gehen, dass man quasi in verschiedenen Städten in Deutschland virtuell rumläuft und ja, Whole Trains spottet, und da muss man sich so quasi auf dem Gleis richtig positionieren und durch Menschen durchdrängeln, um das perfekte Bild von diesem Graffiti zu machen, und kann das dann quasi auch dann in dieser App auf so einem Instagram-artigen Ding posten, um ganz viel Likes zu bekommen und so. Und das hat auch anscheinend einen Multiplayer-Modus und so, und das ist alles cool. Man muss dann darauf achten, dass man genügend Akku hat und Speicherkapazität, und kann dann auch so seine Kameras hochleveln, von Handykamera zu einer richtigen Cam und so Zeug. Und ich dachte mir so, hey, das klingt nach einer richtig lustigen Spiele-App, so ein bisschen so Zeit zu vertreiben, während man ja maybe auf den Zug wartet. Und dann bin ich so in die Kommentare gegangen und habe dann so ein paar Lachsmilies gesehen und so ein sehr, hey, ihr habt mich voll gekriegt so und so happy 1. April. Und dann habe ich gesehen, dass das Funky Scene, die haben das nämlich gepostet auf Instagram, ja, uns hops genommen hat. Also wie gesagt, ich habe es auf jeden Fall kurz geglaubt. Ich war schon kurz davor auf dem Weg in den App Store zu gehen. Ja, wäre aber tatsächlich mal eine Idee. Also wenn da draußen Leute sind, die Apps entwickeln, klingt das eigentlich nach einer funny Story so.
Ist ja nerdig, ne? Dieses Thema Spotter, yeah. Trainspotting, also wenn es um Graffiti geht, ist so ein nerdiges Thema. Da dachte ich, aber ich bin auch eigentlich, auch wenn ich auch nicht auf was anderes, einen anderen 1. April-Gag nicht reingefallen, aber da bin ich auch so bei dem Spotter King von Funky Scene. Da dachte ich auch so, hä? War so, ne, an 1. April gar nicht gedacht, so, ne? Schön ruhiges Osterwochenende gehabt, alles entspannt, scheiß auf 1. April oder was, wie auch immer, was auf dem Datum, auf dem Kalender steht und so. Weil dieser Aufwand, also ich meine, das ist das schon grafischer, ein ganz schöner grafischer Aufriss, ne? Also wo man sagt, erkennt man jetzt nicht Ecken und Kanten und sagt, das ist irgendwie so lieblos hingeklatscht und ich mach mal hier so einen Joke für euch. Da hat schon jemand einige Stunden verbracht in seiner Freizeit oder wie auch immer, um da dann richtig einen Joke das so zu machen. Oder
voll, das ist so durchdacht und so durchgearbeitet, das ist also eigentlich schon fast ein bisschen verschenkte Mühe für einen April-Scherz. Also ich hoffe, dass sie damit vielleicht wirklich irgendwo hingehen und das mal umsetzen lassen.
Ja, weil genau, vielleicht haben wir uns alle, wir dachten alle, es wäre und so, nächste Woche ist das Ding online oder so.
Vielleicht ist es auch so. Vielleicht haben sie es nur als April-Scherz getarnt und dann kommt die App tatsächlich online.
Aber also, ja. Respekt an die Jungs von Funky Scene oder den alle Leute, die da im Hintergrund das machen. Weil es, also nur mal, wenn wir schon bei der Seite sind, ne, das ist ja eine Graffiti Train Insta Fanpage, so ne, und die ist richtig dope. Also Jungs, die posten oder das, was da reinkommt, da so, da sind schon geile, wenn man Bock auf Graffiti Trains hat, illegale Trains denn natürlich, auf diese Szene sich da ein bisschen schlau gucken möchte oder einfach das nur genießen möchte, was auf den Trains an Pieces, an Graffitis rumfährt. Das ist schon dope. Also allen mal bitte empfohlen, die uns hier hören, Funky Scene auf Instagram. Ist schon eine geile Seite, wenn man sich dafür interessiert.
Voll, ich bin da auch ein bisschen durchgescrollt und fand's auch sehr, sehr nice. Ich glaube, ich kannte die davor nicht. Ich fand auch die Insta-Bio von denen sehr lustig. Die haben da stehen, diese Seite dokumentiert die kulturelle Szene und ruft nicht zu Straftaten auf. Ja, also auf jeden Fall Props gehen raus.
Sehr aber gut. Sehr, auf jeden Fall eine sehr kreative Art und Weise des April-Scherzes. Ja. Muss es ein April-Scherz sein? Ich weiß nicht.
Aber Base, du bist auf einen anderen April-Scherz reingefallen, meinst du?
Nee, nicht richtig reingefallen, aber ich war so.
Doch, ja, stimmt. Voll reingefallen.
Nee, das war ja sehr, sehr offensichtlich. Bin ich reingefallen? Weiß ich nicht. Der Homie Mirko Machine hat ja sich auch einen April-Scherz geleistet und schrieb dann so in so einem Meme quasi nur: Leute, so irgendwie, groß geschrieben hat er nichts. Ich bin so weit, so ich biete meine 10.000 Schallplatten plus 2.500 Singles an. Irgendwie, ich werde mich davon trennen jetzt endlich und macht mir ein gutes Angebot. So, das ist auch so, okay, da war schon, wie jetzt? Mirko, was ist los mit dir? Schwer krank oder was auch, ne, wollen wir jetzt nichts Böses dabei denken, so, aber so und dann so, 1. April, okay. Und dann war unten natürlich die Kommentare auch so, hahaha und bliblablub.
Aber man kann Moment, das ja auch, geschockt warst du, ne?
Ja, ich war erstmal so, ich musste erstmal überlegen. So. Und dann Kalender, dann doch mal geguckt und was läuft hier gerade alles heute, als ich das Skript hier zusammengestellt habe. Man kann es ja auch mal trotzdem realistisch mal betrachten. So. Wir sammeln ja alle irgendwie Dinge, mal mehr, mal weniger. Also ich kenne die Schallplattensammlung von Mirko Machine, also ist nicht gelogen, wenn er von 10.000 LPs oder 12 Inches spricht, in welcher Form auch immer, und einen riesen Haufen, tausende Singles. Gibt es ja DJs, die noch weitaus mehr haben, aber über 12.500 Schallplatten, in welcher Form und Größe auch immer, ist schon eine Hausnummer. Gibt mit Sicherheit einige Leute, die irgendwann im Zuge ihres Lebens sagen, ich habe jetzt wirklich lange gesammelt, aber es erdrückt mich vielleicht. Also ich habe auch schon großen Stapel Platten veräußert. Ich habe auch vor Jahren eine riesengroße Mützensammlung gehabt, wo ich gesagt habe, nee, ich muss mich davon trennen. Man hat das ja mal, ne, im Leben, wo man sagt, nee, ich muss Ballast abwerfen, dieses berühmte Ding. Hat jeder mal. Nico, was sammelst du gerade oder was hast du am meisten so? Kappen, Jerseys, Sneaker?
Ja, ich habe immer mal so Kleinigkeiten und trenne mich dann aber auch wieder massiv davon. Bei mir waren es natürlich früher auch DVDs und ein bisschen Platten, viel, viel mehr CDs. Das habe ich dann alles irgendwann aufgelöst. Ich habe ja hier im Büro dann quasi eine riesengroße Bibliothek aufgebaut. Auch hier sind schon mittlerweile auch schon ordentlich, stehen auch noch ordentlich Platten rum. Ich habe da schon eine Liebe für. Auch wenn es um Jerseys angeht, wenn, dann drehe ich gleich richtig durch. Ich habe im Keller bei mir noch auf dem Dachboden alte Trikotsammlungen gefunden, NFL-Trikots. Es ist sehr gefährlich. Deswegen kann ich auch voll verstehen, wenn man dem total verfällt. Den Schritt dann aber, sich davon zu trennen, also was hier ja als Joke gemacht wird, den haben ja manche aber auch schon mal ernst gemacht. So. Und die Frage, die ich mir da so stelle, so, wann muss man das machen? Also am 1. April macht man einen Witz draus, aber was ist die Situation in deinem Leben, wo du wirklich so weit gehen musst, dass du dich quasi, das ist ja quasi, als ob du eine Niere von dir abgibst, glaube ich, wenn du
ja, aber bist. Also es hat nicht wirklich, das war jetzt für viele Cap-Sammler oder so, ne? Das war so Mitte, Ende der 90er, wo ich dann über 120 49ers-Caps und meine ganze San Francisco 49ers-Mützen-Hat-Kappensammlung irgendwie zum Ramschpreis eigentlich so, ne, verkauft habe, wo ich einfach sagte, so, ich habe einfach mal so Rambazamba, ich habe einfach mal so einen Schlussstrich bei ganz vielen Sachen. Ich habe lange Zeit in so einer kleinen Einzimmerwohnung gelebt und gesagt, so, ja, das weiß ich nicht, für wen macht man das? So, ne? Man stellt sich ja vielleicht die Frage, muss ich eben irgendjemand was beweisen? Vielleicht auch bei einer Schallplattensammlung, also ich muss niemandem beweisen, dass ich alle Schallplatten von dem und dem oder mein Hip-Hop-Status wird sich dadurch nicht verschlechtern, nur weil ich irgendwie nicht alle Wu-Tang-Scheiben besitze oder alle DJ Premier oder Gangster-Scheiben. Also ich muss niemandem was beweisen. Da kann schon mal irgendwann im Laufe der Zeit sagen, was sammle ich hier eigentlich? Ich habe so, wie gesagt, meine Schallplatten habe ich so ein bisschen reduced to the max, wäre so ein Sprichwort. Ne? Man nimmt alles raus, was man wirklich sagt, ja, das hat man, aber ob es einem so richtig nahe steht, nee, dann weg, so. Aber du hast ja gefragt, wann ist man bereit? Was muss passieren, damit sowas überhaupt geschieht, so, ne? Das muss also ja jeder für sich.
Emma, du bist ja jetzt schon in deinem Leben auch schon ein, zwei Mal umgezogen. Ist das nicht eigentlich sowieso der Moment, in dem man, also muss man nicht sowieso sich von solchen Dingen trennen? Das sage ich hier.
Ja, also ich sammle nicht so krass Sachen. Also ich kaufe mir Platten von Artists, die mir wirklich was bedeuten, wo ich die Musik auch wirklich feiere. Ich kaufe keine Platten nur, um eine Platte zu besitzen, weil die vielleicht rare ist oder irgendwie sowas. Da habe ich gar keinen Bock drauf und mache da nicht mit.
Aber du kaufst auch Merchandise, den du nicht trägst?
Ja, ich kaufe ganz viel Merchandise. Ja, stimmt. Und es ist schon ein Punkt. Ich glaube, mein Problem, damit so Sachen wegzugeben, ist immer, wenn die jetzt nicht kaputt sind, gerade bei T-Shirts, wenn die nicht kaputt sind, bin ich immer so, oh, ich will die auch nicht wegschmeißen, aber es ist auch zu schade irgendwie für so ein Altkleidersachen und zu verkaufen ist mir auch zu anstrengend und irgendwie besitze ich diese T-Shirts halt seit ich 12 oder 13 Jahre alt bin und das ist auch einfach so ein bisschen ein Teil von mir und ich glaube auch wenn man so eine 10.000 Plattensammlung hat, ich glaube, wenn man sowas dann weggibt, das ist wie wenn man einfach so einen Teil von seiner Vergangenheit weggibt. So, das sind ja auch Erinnerungen, so wie Fotos an Zeiten. Und ich glaube, es ist schon gesund, mal loszulassen. Und ich möchte mich eigentlich auch demnächst mal hinsetzen und bei mir echt rigoros aussortieren und ja, Ballast abwerfen. Aber es ist schon schwierig.
Ist auf jeden Fall schwierig. Ich habe mich ja auch mal, Nico, falls du dich vage daran erinnerst, ich habe mich ja mal geoutet, dass ich einen Großteil meiner alten Print-Magazine, also inklusive der Backspin-Magazine, entledigt habe.
Ein harter Tag gewesen. Oh.
Das war ein harter Tag für dich. Freundschaft ist fast daran gescheitert.
Das sagst du hier jetzt,
ne, wow. Das war, glaube ich, auch bei einer Love-and-Hate-Show schon mal. Ja.
Aber, da war ich noch nicht da.
Da warst du noch nicht dabei. Nee. Ja, man muss, glaube ich, auch aufpassen, glaube ich, als Sammler erstmal. Das ist ja der erste Schritt, Sachen zu sammeln, um dann zu sagen, okay, man sammelt sie ja nicht, um zu sagen, das stoße ich irgendwann wieder ab. Den Gedanken möchte ein Sammler ja gar nicht erstmal haben und entwickeln oder den verschwendest du da gar nicht daran. Gibt ja auch so Hardcore-Sammler. Aber man muss, glaube ich, auch aufpassen, ob es irgendwann zum Horten wird. Also einfach nur horten und nicht sammeln. Also ich sage ja, du hortest in dem Moment, wenn du vielleicht die Sachen gar nicht für dich irgendwie so präsentierst. Also wenn jetzt einer nur Sneaker sammelt und die liegen nur alle, wie vielleicht du hast ja deine drei Sneaker, die du sowieso trägst und nie als Sammelobjekt hattest, aber alle deine Sneaker im Originalkarton versteckt im Dunkeln, bloß kein Sonnenlicht ranlassen, sind versteckt auf dem Dachboden oder im Keller. Nee, Keller auch nicht, gibt's Wasser und Feuchtigkeit. Und dann hast du gar nichts davon. Nur da, also, dann lieber nicht sich auch für gutes Geld eine schöne Regale oder was auch immer bauen und sich die Dinger selbst präsentieren, was es auch immer, ob es Sneaker sind oder. Also ein Teil davon. Jede Woche einen anderen Sneaker holen, da in die Vitrine stellen und sagen, geiles Ding, habe ich Bock drauf. Aber wenn es nur so zum Horten wird, vielleicht, ja. Das Thema hatten wir schon mal so ein bisschen. Ist es eine Geldanlage vielleicht? Hat es einen bestimmten materiellen Wert später? Man hofft, dass es einen größeren oder einen höheren Verkaufswert entwickelt. Muss ja jeder selber wissen, was er mit seinem Geld macht. Ich kenne das ja jetzt selber, weil ich hatte das von erzählt, wo ich so ein bisschen mein Home-Studio, ein bisschen Tonstudio auch wieder so ein bisschen auf Outboard gehe. Also nicht nur alles im Computer, sondern ein paar Gerätschaften, jetzt nicht mega teuer oder so. Aber da gibt es ja auch die Lo-Fi-Szene, diese Hip-Hop-Beatmaker-Lo-Fi-Szene, wenn man sich mit solchen Leuten unterhält. Das ist so ähnlich nerdig und schlimm tatsächlich wie beim Plattensammeln, Sneakersammeln, dass man viele Geräte einfach hat, die man... wo man vielleicht auch gar nicht die Zeit hat, auch mit den Geräten immer was zu machen oder die zu benutzen oder die einzusetzen oder sich auch ganz viele Geräte, ähnliche Geräte, die eigentlich das Gleiche können, kaufen. Da denke ich wieder an Schallplattensammler, die auf dem Flohmarkt eine Platte sehen, so einen guten Kurs, die sie schon fünfmal haben, aber sagen, ey, die ist so geil, die kann ich nicht hier auf dem Flohmarkt für die 2 Euro, 1 Euro stehen lassen, die nehme ich mit, obwohl sie wissen, die habe ich schon mehrmals im Regal. Das gibt's ja auch. Das ist einfach nur so, muss ich mitnehmen. Das ist schon wie so ein krankhafter Wahn. So eine krankhafte Geschichte. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber vielleicht auch einfach nur Nerdism und go for it. Jeder, wie er damit gut zurechtkommt und wie er sich wohlfühlt. Ne?
Fakt ist, das Ganze, was wir hier an Diskussionen haben, ist auf der Basis eines April-Scherzes. Das heißt, es findet nicht statt. Das ist das, was ja dann auch das Gute ist, wenn es darum geht, die Sammlung von Mirko Maschinen zu schützen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man mit so einer Sammlung und mit so viel Legacy, nicht nur er, sondern auch ganz viele andere, auch nicht machen wird. So. Dazu gehört, das ist das, was ich meine, dazu gehört einfach zu viel, weil das Teil des Lebens ist, Teil der Identität und all dem, was Menschen mit so einer Plattensammlung über Jahrzehnte ausgezeichnet hat. Deswegen bleibt es hoffentlich ein April-Scherz. Ich habe ein Thema für diese Woche mir ausgesucht, aus so einer Liste, von dem ich eben quasi nochmal rekonstruiert habe, dass es auch am 1. April verkündet wurde, was aber offensichtlich kein April-Scherz ist. Ein riesengroßer Erfolg in dieser Stadt war die Ausstellung Eine Stadt wird bunt. Zu einem wunderbaren Buch über die Graffiti-Geschichte der Stadt von 1980 bis 1999. Die Ausstellung gibt es nicht mehr. Das heißt, es ist auch Aufgabe, euch das Buch noch irgendwo käuflich zu erwerben. Wir haben an ganz vielen Stellen darüber berichtet. Es gab ganz viele Interviews dazu, auch bei uns, Talks. Das könnt ihr alles nachlesen, nachhören. Macht es bitte, wenn ihr es bisher nicht gemacht habt, dann habt ihr auf jeden Fall einen Teil Hip-Hop-Geschichte nicht mitgekriegt. Einer der Protagonisten dieser Reise ist Dime. Und auch bei Dime gibt es genug, was man schon in der Vergangenheit mitbekommen hat. Also wer ihn kennt, ich erzähle es für Menschen, die nicht so viel Bezug zu ihm haben, ebenso eine Legende, eine ganz, ganz große Instanz dieser Stadt, auch schon auf dem Cover der Backspin gewesen, seit 35 Jahren aktiv und nicht wegzudenken, auch als Motor für ganz viel Entwicklung von kulturellen Räumen hier in dieser Stadt. Und sicherlich damit auch nicht unerheblich einer der Gründe, warum eine Stadt wird bunt so erfolgreich geworden ist, wie es war. Der macht jetzt noch eine eigene Ausstellung. Und zwar, kennt ihr Wentorf bei Hamburg? Fangen wir mal damit an.
Ach, du fragst
absolut
uns.
Noch nie gehört.
Also ich, ja? Klar. Ja, was heißt klar? Ja, kenne ich.
Du kennst es, Emma kennt es nicht, da geht's schon los. Ist auch nicht so einfach, musst du im öffentlichen Verkehrsnetz schon noch ein kleines bisschen Weg auf sich nehmen. Ich glaube, da gibt's auch eine Verbindung, ich weiß es selber nicht.
Naja, genau. Bergedorf, ne? Emma hat vielleicht schon mal Bergedorf gehört und hinter Bergedorf so mehr oder weniger.
Ja, aber kommst du da, guck mal, ich sehe es dann, komm mit der S-Bahn-Station.
S21 wahrscheinlich.
S2 Rheinberg,
oder
kommst,
S2.
Du da, kommst du da hin. In das Wood Art Institute. Das Wei. Und dort gibt es ab Mai 2024 für ein Jahr lang eine Ausstellung. Retrospective 35 Years Graffiti Art. Dime. Wer die Räumlichkeiten kennt oder wer sie vielleicht auch Bildern sieht oder mal den Links folgt, die es dazu im Internet gibt, sieht, was für eine futuristisch schöne, elegante Location das Ganze ist. Und es macht mich persönlich unheimlich glücklich zu sehen, dass Graffiti-Artists an diese Orte kommen. Denn wenn du auch die Website anguckst, was da sonst für zeitgenössische Kunst abgebildet wird, ist es, finde ich, nicht ganz üblich, dass Graffiti da Einzug hält. Aber zum einen, glaube ich, seine Legacy, zum zweiten dann bestimmt, aber auch, wenn wir hier von Hamburg reden, nochmal der Aufschlag von dem, was eine Stadt wird bunt hier in dieser Kulturszene auch hinterlassen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, sorgt dafür, dass solche Galleries, in diesem Fall dieses Institut, die Türen öffnet, um Künstlern wie Dime den Raum zu geben, damit sie sich ausstellen können. Finde ich mega cool. Freue mich wahnsinnig. Es ist dieses Mal auch wieder ein Jahr Zeit. Das heißt, ich kann auf jeden Fall versuchen, da hinzukommen und mir das einmal anzugucken. Das Opening ist am 5. Mai von 11 bis 18 Uhr. Base. Das ist wieder einer der Tage und einer der Momente, wo du dich in deinen kleinen Wagen setzen musst, um einmal quer durch Hamburg zu schuppern, um vor Ort zu sein, um uns zu erzählen, wie es war. Denn Opening Day schaffe ich nicht, da bin ich selber auf Reisen.
Aber ja, 5. Mai. 5. Mai klingt ganz gut erstmal für einen Sonntag, für mich auch relativ flexibel eigentlich.
Emma, wäre das ein Grund für dich nach Hamburg? Emma, wäre das ein Grund für dich nach Hamburg zu fahren?
Also ich fahr ja öfter mal nach Hamburg jetzt vielleicht in nächster Zeit, aber es ist auf jeden Fall was ich, also ich habe mir das auch angeschaut und fand auch gerade die Location super beeindruckend. War dann auch direkt so, okay, wo genau ist das? Ich hoffe, es ist nicht zu weit weg, dass ich das nächste Mal, wenn ich mal einen Tag in Hamburg bin, das vielleicht noch irgendwie mit dranhängen kann, weil es sieht echt mega, mega schön aus. Und ja, war dann auch froh drüber, dass es ein Jahr lang ist und es ist sogar kostenlos, ne, der Besuch der Ausstellung. Also ja, ich werde das auf jeden Fall versuchen, irgendwo mit einzuplanen. Und vielleicht machen wir ja zu dritten Betriebsausflug.
Ja, also ja, Dime ist ja auch ein sehr, hat ja auch einen eigenen, ja. Ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, Graffiti findet so langsam immer mehr seinen Platz in der Gesellschaft und in den Galerien dieser Welt. Ja, findet es ja auch. Ich finde es ganz cool, dass er ganz straight, also Retrospektive, klar, er ist ein Graffiti-Sprüher mit seinem völlig eigenen persönlichen Stil, so unverwechselbar, würde ich jetzt mal behaupten, weltweit so. Ne, also wenn man irgendwie, egal wo er ausstellen oder wo er vielleicht ein Mural hat und ein Wandbild und Auftragsarbeit oder einfach so gesprüht oder eine Leinwand oder was auch immer. Ich denke, Leute, die sich schon lange weltweit mit vielen Sachen, renommierten Namen als Dime, als Künstler, hat er das schon Wege beschritten mit dem Stil, die Spuren hinterlassen haben. So, ne, also du brauchst die begrifflich oder seinen Namen Dime brauchst du nicht im Mund nehmen, um zu wissen, das ist ein Dime-Bild oder eine Installation. Das ist schon, das schafft auch nicht immer so jeder. Natürlich kann man so Stile, oh, das sieht ja aus, guck mal, der, oder bei Musik so, oh, das klingt ja wie so ein DJ Premier Beat, immer so nah dran. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, das mit Graffiti oder allgemeiner moderner Kunst oder was auch immer zu vergleichen. Aber auch da wird ja reihenweise versucht zu kopieren oder da werden Stile kopiert. Banksy ist man sich ja auch nie immer sicher. Also es gibt ja so viel Street Art, Schablonen, Geschichten, wo man sagt, so, ja, das sieht aus wie ein Banksy. Ist das jetzt, könnte es jetzt einer sein? Ist es vielleicht doch keiner? Das ist ja gebeitet oder geklaut, wie auch immer. Also, ich glaube aber jetzt beim Graffiti allgemein, es ist auch noch manchmal so ein, keiner versucht, einen Dime zu kopieren. So, Dime ist Dime. Es ist auch ein ziemlich ein Stil, den man, glaube ich, auch nicht so einfach kopieren kann. Das macht es umso geiler, dass er so eine Eigenständigkeit hat.
Aber was sagt ihr dazu, dass sowas da stattfindet? Also ein bisschen haben wir es ja schon, tolle Location und sowas alles. Ist das the next step?
Takeover? Er passt mit seinem Stil so, den er in die Perfektion getrieben hat und das, was er alles um seinen Stil herum macht und wie, weil das auch deswegen habe ich das Wort so Installation genannt. Es ist sicher nicht nur aufs Sprühen oder so, also, oder wie er die Sachen macht. Es ist schon, wenn man jetzt mal die Begrifflichkeit Graffiti oder man würde sagen, aufwachen und sagen, man wacht irgendwie morgens auf und sagt, Graffiti gibt's irgendwie gar nicht. So, oder man hat damit noch nie so einen Bezug gehabt und dann sieht einfach nur die Bilder von Dime, ob nun auf Wand oder in dem Katalog oder auf einer Leinwand und sagst so, oh, das ist krasse, krasse moderne Kunst. So, wenn man irgendwie nur so durch Galerien, wenn man so ein Galeriefreund ist, für zeitgenössische oder moderne Kunst sich interessiert und mit Graffiti nichts am Hut hat, behaupte ich einfach mal, dass die Kunden, wollte ich fast sagen, aber die interessierten Kunstkenner, die Kunstliebhaber dieser Welt würden immer sagen, das ist dope, das ist cooler Scheiß. So, unabhängig davon, wo es seine Wurzeln hat.
Also ich glaube,
also das auf deine Frage bezogen, das passt da, glaube ich, sehr, sehr gut rein. Auch wenn ich persönlich für klassisches Graffiti kein Fan davon bin, aber das Thema machen wir vielleicht beim nächsten Mal, dass klassisches Graffiti nicht unbedingt so in die Galerien gehört, sondern hat seine Daseinsberechtigung. Aber zu sagen so, ja, man ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen, sowieso der Rap findet nicht mehr in den Jugendhäusern statt, sondern im Modus Mio und auf den großen Bühnen und den großen Stadien. Natürlich hat es weiterhin eine Daseinsberechtigung zu 100% in den Jugendzentren. Und genauso wie Graffiti nach wie vor die Daseinsberechtigung haben sollte und muss auf den Zügen dieser Welt und nicht in Galerien. Also nicht sagen, ja, so langsam wird ja es ja erwachsen genug, dass Graffiti nur noch eine Galeriegeschichte oder so ist. Das ist ja Bullshit. Aber Dime passt sehr, sehr gut in beide Welten, oder beziehungsweise mit dem, was er seit Jahren als Auftragsarbeit und so abliefert, als Arbeit abliefert, sehr gut in solche Location und in Galerien allgemein.
Ja, vor allen Dingen öffnet es Türen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, oder?
Ja, wenn man könnte ja auch meinen, dass Mirko Reißer, also alias Dime, sagst du, mit dem Stil, den er da zeigt oder sein Stil, den er seit Jahren perfektioniert und immer auch weiter vorantreibt, sagen, er hat ja mit dieser klassischen Hip-Hop-Kultur oder Graffiti irgendwie gar nichts mehr am Hut, aber dann, nee, Pustekuchen, also du hast es ja erwähnt, er ist einer der Macher von Eine Stadt wird bunt und von den Museumsausstellungen und alles, also er ist mit 1 Million% Herzblut bei der Hip-Hop-Kultur und das macht es ja umso geiler.
Ich denke halt auch nur, weil Graffiti jetzt vielleicht auch in Ausstellungen stattfindet, heißt es ja nicht, dass es komplett verschwindet von der Straße. Also ich glaube, es ist einfach cool, dass Graffiti einfach beides sein kann. Ja? Und es ist ja Kunst. Deswegen passt es natürlich auf jeden Fall in so ein Kunstinstitut, Ausstellungsort rein.
Es geht mir auch gar nicht um das Verschwinden oder nicht. Es geht mir ja um die Akzeptanz, wo es stattfindet.
Ja, ja.
Dass diese Akzeptanz nicht verschwinden darf oder sollte. Graffiti ist raw, rough, gehört auf die Straße. Ja, es darf auch gerne in einer Galerie stattfinden. Aber zu sagen, inzwischen ist Graffiti eine Galeriekunst, das ist Bullshit in meinen Augen. Also das ist immer Straße. Also es ist einfach raw, Schlipsträger irgendwie in Ferraris haben mit Graffiti. Erstmal, ja, können sie kaufen alles. Aber erstmal, wenn man an die Ursprünge denkt, da hat es weiterhin, die Wurzeln verschieben sich nicht. So, Graffiti gehört in erster Linie auf die Straße. Und von da aus spreadet das eben weiter und landet eben dann auch in den Galerien, auch völlig zurecht. Aber dann das so sagen, ja, so langsam, ne, irgendwie auf die Straße gehört das ja nicht mehr. Okay, das kann jeder für sich selbst entscheiden, die Sichtweise, aber für mich eben nicht. Also für mich eben ja, dass es auf die Straße gehört, aber.
Ja, ja, ich glaube, da sind wir am gleichen Punkt.
Ist das ein Kunstspace?
Naja, mit der Begrifflichkeit kriegst du mich ja wieder, weil ich die Begrifflichkeit Kunst nicht mag.
Ich will aber nur ein bisschen Strecke ins Format bringen gerade.
Genau, wir wollen noch eine Minute länger aufnehmen. Ja, nee, die Begrifflichkeit Kunst ist für mich viel zu subjektiv. Und aber auf jeden Fall, das, was Dime macht, passt extrem gut in diese Location.
Ja, Punkt. Finde ich ehrlicherweise sehr schön. Es ist stilvoll, es hat irgendwie eine gewisse Klassik und es ist ein Raum, der dem Ganzen offensichtlich würdig ist. Das finde ich nämlich auch. Stichwort stilvoll. Habt ihr irgendwie, ich habe Lust, mir wieder irgendwelche sinnlosen Utensilien zu kaufen, um sie irgendwie in den Schrank zu stellen. Habt ihr irgendwelche Vorschläge für mich?
Nico, du hast doch vorhin schon, du hast doch schon 149 Euro Utensilien, meinst du jetzt?
Ja.
Ey, ich bin großer Fan, weil wir haben schon oft das Thema angerissen, Mixtapes also, oder Tapes an sich, also hat ja auch eine Art, oder nicht eine Art, es ist ja auch eine Tape-Renaissance, also nerdig, eher so im Underground auch verwurzelt. Ich weiß gar nicht, ob so ich sag mal wieder Modus Mio-Rapper, natürlich auch eine Helene Fischer ist inzwischen mit Vinyl am Start. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Tape-Business ist ja gar kein Business, ist eher so ein Liebhaber-Ding. Die Kassette an sich, die ja auch wieder so ein Retro-Ding, wieder so ein auflebt, ob es da bei den etwas besser geklickten Künstlern, ob es da auch Tapes zu kaufen gibt. Aber wenn man schon viele Tapes hat, und Nico, du hast ja auch eine kleine, aber feine, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie groß deine Tape-Sammlung ist, so, die sich so ansammelt über die Jahre. Das sind schon ein paar mehrere, also ein paar Dutzend oder wie auch immer. Aber ohne Abspiel, was nützt uns dieses Tape? Obwohl, ja, das letzte Thema, ne? 50% aller Vinylkäufer haben keinen Schallplattenspieler. Wie viel Prozent der Tape-Käufer, der Kassettenkäufer, Mixtape-Käufer, was auch immer, haben überhaupt noch einen Kassettenplayer? Also Leute, darauf wollten wir hinaus. Kauftipp der Woche von We Are Rewind. Wie besser könnte eine Firma heißen? Ist ein französisches Unternehmen, die wieder in bester Sony-Manier einen richtig coolen Walkman, auf einen Kassetten-Walkman, also wirklich ein analoges Kassettenabspielgerät im klassischen Walkman-Stil, wie der ganz alte, ich glaube SP1 hieß der, glaube ich, von Sony, so ganz klassisch auf den Markt gebracht hat. Auch nur ein Modell mit all den gleichen Funktionen, in drei verschiedenen Farben, mit skurrilen Namen der Geräte. Ja, finde ich super. Also ich werde mir, glaube ich, nächsten Monat mal einfach sinnloses Zeug ins Regal stellen oder damit joggen gehen. Dafür war der Walkman ja da, um unterwegs zu sein, wenn Emma mal wieder eine Bahnreise von Leipzig nach Hamburg vollzieht oder wo auch immer Nico im Flieger sitzt, anstatt irgendwie den Kopfhörer irgendwo in der Rückenlehne des vorderen Sitznachbarn reinzustöpseln irgendwo. Oder wo auch immer, stöpselst du den Kopfhörer in deinen Walkman und alle so, was ist denn das für ein komisches Teil?
Aber würdest du dir wirklich
Nico,
für 100...
Walkman.
Ne, Emma, sag mal.
Würdet ihr euch wirklich für 105... Weil, also ich habe das Bild gesehen und das Ding sieht schon todesschick aus. Ja, ich bin auch schon... Ich finde schon auch cool, das Ding ist, ich besitze absolut keine einzige Kassette, weil ich eben kein Gerät habe, um es abzuspielen. Und ja, aber auch 150 Euro, ich finde das schon viel, oder?
Also sagen wir mal so, also ein Walkman, der ist schon gut von der, also ich habe ja noch nicht in der Hand gehabt und alles, wenn man das so sieht, die Bilder sieht, ist das so wirklich, die haben sich wirklich so ein bisschen versucht daran optisch zu orientieren, was so dieser Urvater des Walkman von Sony, da ist das schon sehr nah dran mit ein paar modernen Funktionen wie Bluetooth und anstatt irgendwie Batterien, bisschen nachhaltiger mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Da achtet man dann so mal auch drauf, jetzt nicht weiter technisch zu werden, aber aufnehmen kann er auch. Das waren so die ersten Walkman, die konnten gar nicht, glaube ich. Das war nur abspielen, gar nicht mal aufnehmen. Natürlich kamen immer welche auf den Markt, die auch aufnehmen konnten oder mit Radio-Schnippendipp. Aber ich glaube, so ein bisschen auch wieder aufs Wesentliche reduziert. Ich finde die optisch auch cool. Also der alte Uhr, ich kann mich noch daran erinnern, als ich zu Weihnachten 1900, ich weiß es gar nicht, 84,
83,
74, nee, ganz so, nee, Anfang der 80er habe ich von meinen Eltern, ich und meinem Bruder, halt diesen berühmten alten Sony Walkman, ich glaube 100 Mark hat er damals gekostet. Die sind so im Near Mint bis neuwertigen Zustand irgendwie so. Wenn ihr mal googelt nach diesem Ur-Walkman von Sony, da seid ihr 700 bis 1200 Euro los im Sammlerzustand. Das sind ja 150 Euro für so ein We Are Rewind.
Ja, Moment, Einspruch, euer Ehren. Aber hier geht es ja nicht um Sammlerzustand. Hier geht es ja darum, dass wir den nicht in den Schrank stellen, sondern ihn benutzen.
Ja, also den We Are Rewind, das ist für mich jetzt, wäre es auch gar kein Sammlerobjekt. So. Also einfach so sagen, so.
Wie wär's denn mit dem Sony Walkman?
Ich möchte einen Walkman haben, weil ich ganz viele Tapes habe.
Aber wie wär's denn mit dem Sony Walkman WM34? Ein Klassiker. 89 Euro gebraucht hier.
WM34 mit so einem Elektroschrott willst du uns hier locken, oder?
Der ist nix? Okay, dann suche ich noch einen anderen.
Ja, so ein DD, also so ein, du musst mal, guck mal, ein Walkman, Sony Walkman DD1, glaube ich. Das war so ein Direct Drive, so, der war auch ne, optisch irgendwie eher so sehr futuristisch, aber war auch sehr beliebt. So.
Ja, da hast du auf jeden Fall, wir legen uns gleich wieder mit dem Experten hier an, ne?
Mhm. Ja. Das Ding ist, mir sagt das alles, ich hatte tatsächlich nie einen Walkman. Also ich habe ein Gerät gehabt, was Kassetten abspielt.
Gott, bist
du jung. Ja, also ich habe noch Kassetten abgespielt, das auf jeden Fall als Kind. So ganz viel Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg Kassetten, das weiß ich noch. Aber auch nur so, bis ich 5 oder 6 war. Ich hatte einen Discman. Das weiß ich, der war wirklich überall auf allen Autofahrten mit dabei. Der war wirklich mein ganzes Leben, dieser Discman. Aber einen Walkman hatte ich nie.
Sony hat ja, also wenn man das, ist das hier irgendwie Werbung durch Markennennung, hier ist das hier bei uns schon bei Love and Hope. Sony hat ja die Namensrechte auf das Wort Walkman. So, ne? Kein anderer Kassettenabspielgeräthersteller durfte seine Geräte Walkman nennen. Auch natürlich, wenn das wie so ein Hochdruckreiniger, alle benutzen irgendwelche Firmen, alle sagen, ich Kärcher heute meine Terrasse, obwohl es gar nicht von der Firma Kärcher ist. So ist es denn wahrscheinlich ja auch, dass man diese Begrifflichkeit hat sich so eingebürgert und jeder hat sein Kassettenabspielgerät im Walkman. Hier mein Walkman. Ich habe einen MP3-Player, glaube ich, noch irgendwo rumliegen, so ein 2 Gigabyte MP3-Player, auch von Sony, der auch dann Walkman genannt wurde, aus der Ära, mit dem MP3 ist ja auch schon längst durch, das Thema eigentlich, ne? MP3, aber... Ja, Nico, 149 Euro ist nicht wenig, aber
finde ich
trotzdem gerechtfertigt irgendwo.
Ich finde es zu viel Geld.
Also ja, wenn man überlegt, was man alles so über Monate an Geld ausgibt.
Aber der kann doch technisch, kann es doch nicht so teuer sein, oder? So ein Ding zu herzustellen. Hab gerade die Version in Schwarz entdeckt und guck gerade kurz nach, ob ich mir nicht doch eine bestelle.
Ich habe noch ein, zwei...
Ach, in Schwarz sagt er dir mehr zu,
ich habe noch zur Reparatur, definitiv. Aber ob ich sie jemals wieder repariert bekomme, weiß ich nicht, weil genau aus diesem Grund, wenn du so einen Walkman mal aufschraubst und allgemein beim Tape...
Hast du gerade aufschrauben gesagt?
Ja.
Bastelbälzchen.
Ich repariere ja auch Dinge. Also wenn du so einen Walkman aufschraubst, dann wirst du das Gefühl bekommen, garantiere ich dir, also gerade, dass du jetzt vielleicht nicht so eine Rolex-Uhr aufschraubst, aber da ist schon so filigrane teilweise für dieses Größenverhältnis, Nico, ist da schon recht filigrane Technik drin. Und das das rechtfertigt schon auf irgendeine Art und Weise den Preis. Da ist schon Ingenieurskunst drin. Das ist nicht. Natürlich gibt es auch irgendwie so Walkman-Varianten immer, wo man sagt, ich kriege auch einen Walkman für 35 Euro. Aber ich glaube, die haben sich da gut ins Zeug gelegt, die Jungs aus Frankreich, mit ihrem Walkman.
Gestorben, wieder auferstanden und jetzt ernsthaft daran drüber nachzudenken, sich das Ding zu besorgen. Mal gucken.
Nico, wenn du dann um 1:30 noch nachts im Bett liegst, anstatt was auch immer zu machen, bei Instagram, TikTok, dir Reels reinzupfeifen, ziehst du dir dann doch mal das ein oder andere Tape rein, was dir die Leute schicken oder geben?
Das wäre auf jeden Fall ein richtiges Argument dafür. Ist ganz schön. Vielleicht mache ich es doch. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Glaube ich, ne, oder? Ja.
Ja.
Ich gucke gerade nach, ob es nebenbei noch Kopfhörer bei der ganzen Geschichte gegeben hat. Aber nee.
Ja, man kann da seine Bluetooth-Kopfhörer verbinden. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen weird.
AirPods, AirBuds oder wie heißen die Dinger von Apple inzwischen? Ich weiß es nicht.
Na doch, die kann man auch mit verbinden, oder?
Irgendwas steht da.
Man kann, ach so. Naja, doch, man kann Kopfhörer verbinden, Bluetooth-Kopfhörer. Aber das ist doch weird dann, wenn du einen Walkman hast und dann hast du da nicht ein Kabel dran hängen, sondern du hast einfach nur so eine Kiste dabei.
Ja, das ist ja dann so eine Neuerung.
Das ist ja ganz komisch.
Doch, ich glaube, so eine ganz klassische Klinken, Mini-Klinken an Einbau Buchse wird da auch sein.
Ja, eine Buchse gibt's. Ja, kann man schon machen, aber wie gesagt, man könnte es auch mit Bluetooth verbinden und dann denke ich mir so, das sieht ja dann aber seltsam aus.
Fair point, aber inkonsequent, ne?
Ja, das ist ein bisschen inkonsequent.
Also das Bluetooth einfach weglassen, so, ne? Das wäre dann so richtig konsequent vielleicht.
Aber andererseits, ich habe zum Beispiel auch nur noch, also ich habe hier so ganz schrottige Kabelkopfhörer, mit denen ich jetzt gerade auch hier sitze, aber darüber möchte ich auf keinen Fall Musik hören. Und meine normalen Kopfhörer, das sind halt auch Bluetooth-Over-Ears so, und ich habe gar keine mit Kabel mehr. So, da müsste man sich erstmal noch gute mit Kabel kaufen.
Ja, also ich verstehe schon den Punkt. Ich finde das, glaube ich, ganz gut über die Bluetooth-Kopfhörer, weil die Soundqualität ja schon mittlerweile immer besser wird von Kopfhörern.
Ja,
die ersten, die es damals gegeben hat, das war schon ganz schöner Crap.
Ich bin zu alt, ich bin alt genug, um skeptisch gegenüber Bluetooth zu sein, was sind die Klangqualität. Aber ja, natürlich wird die Übertragungsqualität in den letzten Jahren wurde immer besser und immer besser. Ja, aber ich habe, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Kopfhörer zu Hause irgendwie rumliegen, wenn ich mal alles zusammensuche. Und alle sind kabelgebunden.
Ja, sehr gut. Ja. Wenigstens einer.
Also Walkman her, rein, einstöpseln, abfeuern.
Gib ihm. Schön, haben wir das auch geklärt. Also ich übernehme es auf jeden Fall mit in meine Wunschliste. Mal gucken, vielleicht überkommt es mich spontan und ich greife zu. Und dann gibt es den demnächst bei mir. Wenn, werde ich es euch berichten. Danke dafür, dass du meinem kaufwütigen Ich hier noch wieder eine Option hingelegt hast. Mal gucken, was ich daraus mache.
Habe ich doch gern gemacht. Ich weiß noch, wie ich dich trigger.
Ja, genau. Stichwort triggern. Emma, wie sieht's aus? Du bist in der Bringschuld.
Ja, ich habe meine Hausaufgaben diesmal gemacht.
Hast du sie gemacht?
Letzte Woche ich habe sie gemacht.
Da bin ich mal gespannt.
Nicht wieder vergessen.
Ja, bin ich mal gespannt, ob du dir Fleißpunkte einsammelst heute mal. Also, denn du hast ja schon etwas gekriegt, was für den guten Bass eine Herzensangelegenheit ist. Und für mich halt auf jeden Fall Top 5 der besten Künstlernamen, die ich je in Zusammenarbeit mit Bass aufgetischt bekommen habe. Im wahrsten Sinne des Wortes, während ich das sage, kriege ich langsam Hunger.
Ja, meine Hausaufgabe kam nämlich von Mayoman und Backfischboy, der Song Work-Life-Balance. Und also ich fange erstmal mit dem Song an. Ich habe danach noch ein paar andere Sachen dazu zu sagen. Aber ich fand den Song wirklich sehr stark. Es geht um verschiedene Themen. Also es ist generell sehr gesellschaftskritisch und klar, zum einen, wie der Titel schon verrät, Work-Life-Balance, dieses, warum messen sich inzwischen Menschen an Werten, wie viel arbeitet man? Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, also das ist generell einfach ein sehr wichtiges Thema, was man mal hinterfragen sollte. Ist der Selbstwert nicht aus einem herausgegeben und abgekoppelt von Leistung und Arbeit? Und zum anderen geht es auch einfach ein bisschen darum, dass das alles vielleicht ein bisschen egal ist, während in Mittelmeer Leute ertrinken. Und ja, generell einfach eine sehr, sehr schöne Message. Der Song hat mir sehr gut gefallen. Und ja, Props gehen raus an der Stelle. Ich fand's sehr lustig, weil ich bin da noch ein bisschen auf dem Spotify-Profil rumgehangen und habe mir so die anderen Sachen angeschaut und habe festgestellt, dass ich tatsächlich was Spotify-Releases angeht, seit Tag 1 dabei bin. Also dieses 2018-Album, was die released haben, das habe ich damals über Bandcamp entdeckt, als ich noch überwiegend über Bandcamp meine Musik rausgesucht habe. Inzwischen hat es leider Spotify ein bisschen abgelöst. Aber da habe ich die auch schon entdeckt gehabt und fand die damals auch schon sehr dope. Hab die dann jetzt echt eine Weile nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Deswegen danke dir, Bass, für diese Hausaufgabe. Ich werde mich dann nämlich nochmal reinhören und noch ein bisschen was nachholen, was ich die letzten paar Jahre nicht mitbekommen habe. Und ja, ich finde den Artist-Name tatsächlich aber ein bisschen bescheuert. Also es tut mir leid an der Stelle, aber da stehe ich nicht hinter.
Ich hatte sie auch schon mal im Talk ein bisschen, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe es nicht gefragt. Oder also der Hintergrund. Der Hintergrund für den, wie sie auf den Namen gekommen sind und welche Story
Doch, das
dahinter
hatten wir, steckt. Aber ich habe schon wieder vergessen. Ja, ja, aber ja? Ich habe schon.
Ich fülle nur mal in den alten Aufnahmen. Dann liefere ich nochmal nach. Ich muss mal gucken.
Liebe Grüße, Jungs. Wenn ihr das hört, schickt nochmal rüber. Dann können wir es nochmal einbauen irgendwann.
Aber ja, gut, Mera One find, einfach.
Den, ich finde es großartige Namen, finde ich. Ich find's geil.
Das klingt so ein bisschen goofy, als würde man sich selbst nicht so ernst nehmen.
Doch, Mario Mann und ja, es ist ja auch so ein bisschen Naivität, bisschen vielleicht dieses, ja egal, also wir wollen jetzt nicht den Psychiater, den semi-professionellen, den professionellen Hobby-Psychiater irgendwie rauslassen hier, deswegen, ich finde den Namen irgendwie cool. So.
Ja. Also ich feiere die Musik auf jeden Fall, sehr, sehr nicer Song, Work-Life-Balance, hat mir sehr gefallen.
Herzlichen Glückwunsch.
Basically hat dir die Hausaufgabe von mir gefallen. Konntest du auch was mit anfangen?
Ja, wir hatten ja jetzt einen kurzen Zwischenpause gehabt.
Ja, sag's
nochmal,
ist okay.
So.
Ja.
Ihr seid das ja immer gewohnt oder man ist ja irgendwie gewohnt. Da kommen den Songs auf den Teller für mich. Ich sag so, Leute, es tat mir schon schwer, den zu hören. Aber Nico hat es ja schon im Vorwege gesagt hier, das Ding ist ganz 1A Song für Pro Bass. Ist es auch. Ist ein richtig erstmal so grundlegend, richtig doper ACDMSK-Track. Wie er selber sagt, auf seine Art und Weise, wie er rappt, ein Lied über Gefühle und quasi ein Lied generell ja auch über sich selbst. Er ist ja selber sehr emotional. Es ist ein emotionaler Song, wie viele seiner Songs. Der Beat erstmal so gefällt mir schon echt gut. Ist manchmal ein bisschen, ich tue mich manchmal schwer mit diesen Ansatzweise oder schon nicht ganz so schlimm Broken Beat Produktion, der so ein bisschen schleppend. So Jay Dilla will man nicht immer so als Vergleich ziehen. Das tut dem Producer auch immer weh, den Producern immer weh, wenn man das sagt, klingt ja wie ein Jay Dilla Beat, ist es ja nicht. Aber Jay Dilla hat halt so auch dieses Broken Beat und dieses Schleppende und dieses Hinkende ja berühmt gemacht. Muss man mögen. Da passt es gut, auch Instrumentierung beziehungsweise die Samples, oder die man da gepickt hat. Richtig gut. Also seine emotionale Art zu rappen zu dem Song, der heißt ja Love You Too, wo er dann in der Textzeile so, ich lieb dich auch, was auch so ein bisschen mit Vocal-Phrasen eingebaut wird. Und wobei er im Song dann aber auch erwähnt, ich lieb dich auch, aber eigentlich sagte ich immer du, aber ich meinte mich meistens selbst, so wie er dann auch rappt. Und eigentlich ein Liebessong an sich selbst, weil er sich eben treu ist oder immer wieder merkt, dass er wie Abstand davon hält oder Abstand gewinnt und immer sein eigenes Ding auch durchzieht, egal natürlich mit welchen Einflüssen man vielleicht im Leben zu kämpfen hat, und er einfach sein Ding macht, was ihm gefällt. So ein Song mit sehr viel Selbstzufriedenheit, der eigentlich kann man sich gut zu öffnen, also gut für öffnen und gut verinnerlichen, so den Textinhalt und allgemein, wie er das rappt, in Kombination mit Musik, weil es gibt ähnliche Songs, die es so gibt, wo man sagt, der öffnet sich mir gerade nicht, weil die Musik eben nicht passt dazu. Ne? Das gibt's ja auch. Aber das eine runde Nummer. Danke, Emma. Zurück.
Klingt mir zu harmonisch, aber ehrlicherweise waren beides
zu harmonisch.
Ja, aber beides schon auch relativ Schurschutz zueinander. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
Ja,
ne?
So, kann auch mal. Ja.
Das stimmt. Oder? Ja, doch, doch. Ich war mir schon, also es hätte mich jetzt schon ein bisschen gewundert, wenn Bass der Song nicht gefallen hätte.
Und andersrum habe ich aber mir eigentlich auch klar, dass mal abgesehen vielleicht von dem Namen der Künstler, aber es inhaltlich ziemlich nah bei dir ist. Deswegen wundert mich das jetzt bei euch beiden nicht.
Aber schauen wir mal, wie es das nächste Mal wird.
Habt ihr
einen Hinweis noch?
Was denn?
Naja, nicht, dass wir es immer wieder vergessen. Im Hintergrund läuft ja.
Ja, Moment, da sind wir noch gar nicht
bei. Ach, das sind wir doch gar
mal,
nicht.
Wir müssen erstmal Hausaufgaben vergeben.
Ach so. Ja, vergeben wir schon wieder Hausaufgaben?
Ja, selbstverständlich. Also.
Soll ich anfangen, Bass?
Ja, mach mal.
Ich habe für dich den Song King rausgesucht von dem Kollektivprojekt Gerda featuring She-Ra und Eden.
Stark.
Ja, ich sag mal noch nicht so viel dazu.
Das wird fordernd. Ich sag mal was dazu. Ich habe, glaube ich, die ganze es ist ja ein Producer-Album sozusagen.
Tape,
ne?
Ja,
wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob doch auf Vinyl gibt es ja auch. So wie auch man immer das dann schimpft, das gibt es ja auf Vinyl. Ich habe da tatsächlich vor ein paar Tagen nicht durchgeskippt, klingt frech, schon mir die Songs ein bisschen schon mal rein. Ich weiß, ich hoffe, das ist der Song, weil ich mir die gerade, der Song King sagt mir jetzt mal gerade nichts. Es gab auf dem ganzen Album zwei Songs, die mir reingegangen sind. Ich hoffe, einer von den beiden ist das jetzt.
Ich bin mal gespannt. Genau, lass uns das nächste Mal drüber reden. Fand das generell ein sehr spannendes Projekt.
Und was hast du im Gegenzug?
Ja, aber ich gehe mal auf. Ich gehe mal über den Teich, weil, finde ich ganz spannend, DJ Premier hat einen Song mit Snoop Dogg gemacht.
Oha, das erste, das ist so Premiere, ich bin ja richtig durcheinander hier.
Und ich glaube, er hat noch nie mit Snoop Dogg, DJ Premier hat noch nie mit Snoop Dogg, glaube ich, wenn er das in seine E-Mails so leset, die er immer rumschickt, wo er sagt, das war so, glaube ich, so, ja, ich glaube, es wird mal Zeit, ich habe Snoop Dogg angeschrieben und lass mal was machen. Und da ist ein Song draus entstanden, der Can You Dig That heißt. Ich weiß gar nicht, ob das mehr wird oder ob das im Zuge, ob das einfach eine Single-Produktion, keine Ahnung, wo das jetzt beheimatet wird, ob es ein Album, wo auch immer. Egal, DJ Premier featuring Snoop Dogg, Can You Dig That? Cooler Song, cooles Ding. Ah ja, gar nicht viel erzählen. Emma, reinhören.
Ja, genau,
bewerten,
ich bin gespannt. Bewerten. Das ist erstmal Englisch. Also hier in dem Format.
Ja, aufregend. Ich bin gespannt, was daraus wird. Nehmen wir mit und nehmen wir mit in die nächste Runde. Oder?
Ja.
Und, was hören wir im Hintergrund, Bass?
Achso, danke, dass du es nicht verbisst. Verpisst, wollte ich sagen. Ne? Vergisst. Entschuldigung. Background Beat, ne? So bei Love and Hate. DJ BTM läuft im Hintergrund. Es gibt so ein Beat Tape online zu hören von The Label Beatstuff Volume 1. DJ BTM mit dem Song Ace Phallus. Keine Ahnung.
Phallus. Beats. Ein Phallus.
Phallus. Ja. DJ BTM. Cooler Typ, coole Beats. Aus dem Umfeld DJ PC. Unter anderem. Egal. Vielleicht beim nächsten Mal erzähle ich auch ein bisschen mehr, weil es gibt schon ein bisschen länger, das Beat Stuff Volume 1 von The Label. Gibt schon ein bisschen länger, wenn du mal seine Crates, so wie bei uns ja auch, so ein bisschen Internet-Treibgut, wenn man mal durch seine Computer-Crates dickt und dann irgendwelche Ordner findet und sagt, oh krass, hier sind noch coole Sachen. So bin ich dann auch auf das Tape gestoßen.
Ja, Ich freue mich, wenn wir auf jeden Fall da noch mehr Infos kriegen. Vor allen Dingen vielleicht auch mal wieder einen Gast. Aber das liegt ja an euch beiden. Kleine Hausaufgabe für euch zusätzlich zu allem, was ihr sonst so macht.
Schauen wir mal. Vielleicht bis zum nächsten Mal schaffen wir das.
Ja, könnt ihr mal gucken. Es gibt sicherlich auch das ein oder andere Thema, wo bestimmt noch mal ein Gast möglich wäre. Sonst bringe ich mal einen mit. Ob wir es schaffen, erfahrt ihr in 2 Wochen. Dann heißt es wieder Backspin Love and Hate. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Was ich will. Was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.